Also wenn es einfacher ist, dann kann man auch einfach mit Loten ansprechen.
Aber schon lieber du oder lieber sie?
Das spielt keine Rolle.
Ah
Für
ja.
mich egal.
Darf ich duzen?
Natürlich, natürlich. Das gibt es ja gar nicht. In Tibet gibt es gar kein Du. Es ist wie Englisch, you.
Theo Lounge. Gespräche über Gegenwart. Jenseits von Glaube oder Unglaube. RevLab.
In interspirituellen Gesprächen zeigt sich Verschiedenheit. Wesentlich aber ist das Verbindende. Hier setzt die Theo Lounge an. Mit Lust auf Fremdes, Neugier auf Verbindendes und ohne Tabus. In dieser Folge verbinde ich mich und euch, wenn ihr mögt, mit einem faszinierenden buddhistischen Mönch und Lehrer, Loten Dahorzang. Loten versucht, den Augenblick zu leben. Er forscht nach dem Glück in der Tiefe. Er hat mir Tee angeboten. Ich durfte ihn alles fragen. Und er ist keiner Frage ausgewichen. Als die Klosterglocke bimmelte, um das Mittagessen anzukündigen, blieb er sitzen, weil ich weitere Fragen hatte. Wir haben über religionsunabhängige Spiritualität geredet, über Gebet als aus der Mode gekommene Übung und über die Bedeutung der Sangha, der buddhistischen Gemeinschaft. Was ist Sangha? Die Versammlung der Mönche? Oder die Gemeinschaft der Mönche und der buddhistischen Laien? Aus meiner Sicht deutet die Trennung von spirituellen Profis, im Katholizismus Priester und Laien, auf Religionsförmigkeit hin. Loten aber sieht das anders. Von ihm gibt es auf YouTube auch eine Reihe von Meditationsvideos. Ich setze einen Link in der Podcast-Beschreibung. Ich merke als Christin immer wieder, dass ich in der echten Begegnung mit dem Fremden immer auch etwas über das eigene lerne. Diese Erfahrung wünsche ich auch euch und freue mich über Kommentare. Hört nun rein in den interspirituellen Austausch von Loten Dahorzang aus dem Tibet-Zentrum im schweizerischen Rikon und mir, Johanna Di Blasi, aus dem RevLab.
Ich sitze hier also mit Loten in dem Tibet-Institut, Tibet-Kloster, kann man sagen, in Rikon, das ist in der Nähe von Winterthur. Und Loten Dahorzang und ich, Johanna Di Blasi aus dem RevLab, wir haben zumindest zwei Gemeinsamkeiten. Wir sind beide 1968 geboren und beide sind wir in den Bergen geboren. Ich in Österreich, in den Alpen. Hier ist der Unterschied dann schon groß. Du, Loten, du bist in Lhasa geboren, in Tibet.
Genau, ich bin 1968 in Lhasa geboren. Lhasa liegt auf 3600 Meter. Und das ist die tibetische Hauptstadt.
Ich habe hier angeklopft bei euch im Kloster und habe gesagt, ich würde gerne über modernen Buddhismus sprechen mit dir, Loten, in einem christlich geprägten Umfeld. Und du hast sofort zurückgeschrieben mit dem iPhone, hast du geschrieben, ja, das kann ich gerne machen. Das hat mir gut gefallen. Du hast auch diese umständlichen Anredefloskeln weggelassen. Ich mache das noch manchmal, aber ich denke, ich werde es mir auch abgewöhnen. Das ist in diesem Medium Internet gar nicht nötig. Aber du hast zwei Emojis mitgeschickt, nämlich eine Lotusblume und dann, ja, diese Hände, sage ich mal. Und da, glaube ich, können wir schon einsteigen mit kultureller Übersetzung. Wenn du die Lotusblume schickst und die, ich sag mal, betenden Hände, was bedeutet das für dich?
Ja, der Lotusblüte symbolisiert Erleuchtung. Erleuchtung ist ein Zustand, wo gar kein Leiden vorhanden ist. Wir nennen das auch Nirvana. Und Mudra, das sind die Fingerhaltungen und wie ich dir das geschickt habe, mit gefaltenen auf die indische Art zu begrüßen, nennt man Namaste Mudra. Das ist zu begrüßen auf indische Art.
So habe ich das auch verstanden, ein höflicher Gruß. Dieser, in Japan hat man das auch, diesen Mudra-Gruß. Wenn ich dieses Zeichen verwende, dann bin ich immer ein bisschen unsicher, wie ich es genau verwenden soll, weil bei uns kann das ja entweder Bitte heißen oder Danke oder eben auch Gebet heißen.
Ich würde sagen, in westlichen Kontext übersetzt würde ich ja sagen Gebetsmudra. Auf Englisch heißt auch Namaste, Nama. Nama ist Verbeugung, ich verbeuge vor dir. Das ist eine indische Art einer Verbeugung. Es ist, man kann in der westlichen Kulturkontext schon als Gebetshaltung übersetzen. Die Hände vor dem Herzzentrum gefaltet.
Gebet, welche Rolle spielt das in deinem Alltag hier? Spielt das eine Rolle? Ich bin ja gerade erst angekommen, ich bin über diesen schönen Berg gelaufen, heißt der Wildberg. Die Straße heißt Wildbergstraße, ganz Natur. Und dann bin ich bei euch angekommen und da sind so Rollen unten. Sind das Gebetsrollen oder was?
Ja, Gebet ist natürlich christlich übersetzt, nicht wahr? Das müssen wir jetzt nicht machen, weil du gesagt hast, wir wollen über modernen Buddhismus sprechen. Vor 20, 30 Jahren haben wir mit Gebetsfahnen, Gebetsmühle und etc. übersetzt. Das gibt's nicht mehr. Gebet gibt's im Buddhismus nicht. Weil der Buddhismus einfach keine Religion ist, wenn es keine Religion ist, dann passt das Wort Gebet letztlich gar nicht. Ich mache das einfach, damit die Leute etwas verständlicher zu machen. Eigentlich heißt auch die Mudra nicht Gebetsmudra oder sowas, sondern eine Begrüßungshaltung der Hände. Namaste muss man als Begrüßen oder Verbeugung übersetzen.
Ist das dann so, dass das vor einiger Zeit noch der Versuch war, dass einer Terminologie anzupassen, die in so einem christlichen Umfeld verstanden wird, dass man ja das Gebet genannt hat und davon, und da sind wir dann im modernen Buddhismus eigentlich.
Ja, das ist jetzt veraltet. Jetzt sind wir im modernen Buddhismus angekommen. Jetzt sind so viele buddhistische Gelehrte in Österreich, Schweiz und vor allem Deutschland, ist das buddhistische Zentrum in ganz Europa, ganz Westen, angefangen von Wagner, angefangen von Hermann Hesse, Kant, Schopenhauer, große Menschen haben in deutschsprachigen Kultur die Lehre des Buddha verstanden und es hat im Nachhinein dann später sehr viele großartige buddhistische Mönche, gebürtige Deutsche gewirkt und heutzutage ist der Buddhismus vor allem in Deutschland sehr populär und sehr viel gut verstanden. Die meisten Bücher im Buddhismus in deutscher Sprache war vor 15 Jahren sehr schlecht übersetzt und heutzutage sind alle Bücher sehr gut übersetzt und das Verständnis des Buddhismus ist in Deutschland zumindest sehr, sehr hoch.
Ich bin ja hier jetzt in einem Kloster, aber zugleich ist es, glaube ich, kann man sagen, auch ein wichtiges Forschungsinstitut mit einer sehr großen Bibliothek. Ich glaube, die ist angegliedert der Universitätsbibliothek Zürich.
Richtig, also wir sind hier, wir haben hier eine Bibliothek, das ist die größte Bibliothek über tibetische Kultur, über Buddhismus in Europa und wir sind seit einigen Jahren direkt gelinkt mit der Universitätsbibliothek in Zürich. Mit den modernen Medien ist das ja einfacher.
Lothen, bist du dann so, kann man sagen, ein Wissenschaftsmönch oder wie sagt man da, ein Forschermönch?
Ich bin hier als Mönchsschüler bin ich hierher gekommen mit 13 Jahren, 1982 und ich bin hier 17 Jahre lang von den Mönchen des Klosters ausgebildet und ich bin heutzutage Lehrer für Buddhismus und Meditation, also nicht direkt jetzt mit der Forschung etc., sondern wir haben eine Bibliothekarin, die dann auch in der Bibliothek zuständig ist und ich lehre die Lehre des Buddha und auch die tibetische Kultur, Sprache, Geschichte etc.
Ja. Also ganz kurz nochmal in die Geschichte. Ende der 50er Jahre musste Dalai Lama aus Tibet fliehen. Die chinesischen Truppen kamen da an und du bist da, das war also Ende der, also 59, du bist 68 geboren, aber auch nur ein Jahr, glaube ich, in Lhasa gewesen. Dann ist deine Familie nach Nepal gegangen Und da bist du aber auch schon in ein Kloster gekommen, richtig? Also du warst richtig ein Kind.
Die Volksrepublik Chinesische Armee ist 1959 nicht nach Tibet einmarschiert und seine Heiligkeit Dalai Lama musste fliehen und ihm folgten 100.000 Tibeter ins indische Exil. Und dann hat die Schweizer Regierung 1.000 Tibeter in die Schweiz eingeladen. Und so sind zunächst mal 1.000 Tibeter in die Schweiz gekommen, Anfang 60er Jahre. Und in der Schweiz sind verschiedene tibetische Siedlungen entstanden. Und für in der Schweiz lebende Tibeter ist dieses Kloster gebaut worden, gesponsert von der Familie Kuhn, die Pfannen herstellt im Tösttal in Rikon. Und ich selbst bin ja dort in die chinesische Schule gegangen. Ich habe in Tibet gelebt, bis ich 12 Jahre alt war. Und in Tibet, als ich in Tibet lebte, da war die Lehre des Buddha verboten. Da herrschte ja mehr oder weniger Kulturrevolution.
Wie würdest du sagen, haben diese dramatischen Einschnitte dein Leben, also diese politischen Einschnitte, dein Leben geprägt? Was wäre aus dir geworden, hypothetisch, wenn dies nicht geschehen wäre?
Ja, wenn es die nicht geschehen wäre, also wenn ich die Ausreise nicht gemacht hätte, dann wäre ich ja in Tibet geblieben. Wäre ich dann eine normale chinesische oder tibetische Erziehung dort in Lhasa genossen etc., aber nicht die Möglichkeit gehabt, diese kostbare, wertvolle Lehre des Buddha und tibetische Zivilisation kennenzulernen, wie ich die Möglichkeit hatte, hier in diesem Kloster bei zwei, drei sehr gebildeten, einigen gebildetsten tibetischen Mönche, Äbte ausgebildet zu werden. Also diese Möglichkeit hätte ich sicher nicht gehabt.
Hat das für dich auch sehr früh Trennung von der Familie bedeutet?
Nein, meine ganze Familie ist in die Schweiz, ist also rausgekommen. Ja. Mhm.
Lass mich nochmal zum Mudra kommen, zum Gebetsmudra. Mhm. Was ist Postgebet? Was sagt ihr jetzt, nachdem ihr nicht mehr von Beten sprecht?
Also es kommt darauf an, wenn man begegnet, also wenn man einem tibetischen Mensch begegnet, dann faltet man die Hände vor dem Herzzentrum und man sagt Trishitelek, das heißt Glück und Segen. Man wünscht Glück und Segen. Und wenn das vor einem Buddha-Statue steht oder eine Stupa, einem Heiligtum, dann sagt man Verbeugung vor Buddha, Verbeugung vor Dharma und Verbeugung vor Sangha. Also ich verbeuge mich vor Buddha, vor der Lehre und vor der heiligen Gemeinschaft.
Die Sangha.
Genau.
Ich frage das auch vor dem Hintergrund, dass wir ja stark merken in dem christlichen Umfeld, dass das Gebet, dass Leute heutzutage, unsere Zeitgenossen, da auch nicht so einen Zugang so leicht mehr dazu finden, wenn sie nicht aus sehr frommen Milieus sind, die aber in Schwinden begriffen sind. Also auch hier sehen wir einen wie Niedergang dieser Gebetstradition. Wie schätzt du das ein mit deinem traditionellen Hintergrund, den hast du ja auch. Wie hat sich denn das verändert, jetzt diese Art, wie Buddhismus heute gelebt wird, wie er modern gelebt wird? Du hast ja schon gesagt, dass ihr in der Sprache einiges verändert habt, zum Beispiel eben nicht mehr Gebet sagt.
Gut, es kommt darauf an. Ich habe ja nicht christliche Theologie studiert, nicht? Darum, man muss immer, wenn man von einer Sache sprechen, muss man zuerst die Sache definieren, nicht wahr? Und wenn ich Stuhl sage, dann meine ich Stuhl und nicht Tisch. Also, die Frage stellt sich, was wird in der christlichen Theologie unter dem Begriff von Gebet verstanden? So, in buddhistischer Kontext, es gibt ein ähnliches wie das Beten. Beten ist mehr Wünsche und Zuflucht nehmen zu etwas. Also ich äußere meinen Zuflucht, meinen innersten Wunsch zu einer Gottheit, zu einer Statue, zu einem Jesusbild oder zu einem Buddhabild. in der Hoffnung, dass ich etwas bekomme. Das Problem ist, dass die meisten Leute beten nicht zu Jesus und Buddha, sondern die Leute beten immer nach äußeren Dingen. Also die Beten ist immer ein Wunschverbot, dass ich etwas bekomme. Also die beten nach einem Status in der Gesellschaft, die beten nach einem Reichtum, die beten nach einer Beziehung in der Hoffnung, wenn ich das bekomme, bin ich glücklich. Und der wahre Christ und der wahre Buddhist betet zu Jesu und Buddha und versuchen dadurch eine innere spirituelle Entfaltung zu erlangen. Und das tun viele Leute wahrscheinlich nicht. Darum muss man zuerst, wenn man das Wort Gebet verwendet, wie das in christlicher Lehre definiert wird. Das ist sehr wichtig. Sonst wissen wir nicht, sonst reden wir Chinesisch oder Russisch, nicht wahr?
Wenn wir ein tiefes Verständnis haben, dann können wir uns begegnen.
Genau.
Bitte sag uns, was du nun genau als spiritueller Lehrer, als Buddhist anbietest, Menschen, die das, diesen Weg auch kennenlernen möchten?
Also, als buddhistischer Lehrer, Meditationslehrer etc., es ist so, dass wir natürlich aus der buddhistischen Sicht nur Menschen begegnen, zu Menschen beantworten, wie du hier gekommen bist und Fragen haben, dann antworten wir. Aus der buddhistischen Buddha-Sicht dürfen wir nicht zu den Menschen gehen und die Lehre verkünden. Das ist im Buddhismus verboten. Wieso? Weil das eine Respektlosigkeit gegenüber der Lehre bedeutet. Die Lehre des Buddha ist das Wertvollste, was ein indischer Prinz im Leben erlangt hat. Und das hat er nur weitergegeben, wenn andere Menschen darum gebeten hat. So, wenn die Leute darum bittet, die Lehre zu erklären, was die Lehre des Buddha bedeutet. Dann kann man sagen, dass in den alltäglichen Leben, die wir Menschen führen, eine große Naivität herrscht. Die Menschen denken, ich bin glücklich, wenn ich eine richtige Partnerschaft habe. Ich bin glücklich, wenn ich eine richtige Arbeitsstelle habe. Ich bin glücklich, wenn ich in einer schönen Wohnung wohne. Das ist oberste Naivität. Denn das alles, was du aufgezählt hast, Partnerschaft, Wohnsituation, Beruf, das sind äußere Dinge. Die äußeren Dinge haben keinen Einfluss auf das innere Glück des Menschen. So, der Weg des Buddha ist, inneren Glück zu erlangen. Das ist sehr wichtig. Das nennt man Nirvana. Nirvana ist das Ziel aller Menschen im Buddhismus. Nirvana ist ein Zustand, Abwesenheit von jeglichen Leiden, körperlicher Leiden, psychischer Leiden. Die erreiche ich nicht, wenn ich zu Buddha, die man im Ikea kauft und auf dem Tisch stellt und zu dem Buddha betet, sondern die erreicht man, wenn der Mensch sich spirituell, geistig bildet. Spirituelle geistige Bildung bedeutet zu analysieren, was macht mich glücklich, was macht mich krank und leidvoll. Und so hat Buddha fünf Gifte genannt.
Fünf die Gifte, Gifte sind sozusagen die Geschenke oder die Gaben?
Gifte, Poison.
Ach, Gifte. Gifte. Ah, ja. Nicht das englische Gift.
Nein, Gifte, man Gifte trinkt.
Oh Gott.
Ne?
Ja.
Wir trinken ständig Gifte.
Ja.
Ich sage Ihnen, was für Gifte. Gifte des Hasses. Ja? Wie viele Kriege haben wir jetzt? Hass zu sich selbst, Hass zu anderen. Gifte des Giers, immer mehr haben wollen. Wir leben in den schönsten Land in der Schweiz, aber wie viele Leute können nicht wertschätzen, was für wunderbare Menschen, was für wunderbare Landschaft, was für wunderbare Wasser beim jeden Brunnen trinken kann. Wenn man das vergessen hat, dann entsteht in uns Gier, Verlangen. Das ist ein Gift. Das zweite, nächste Gift ist Hochmut und Stolz. Der nächste Gift ist Neid und Eifersucht. Das alles kommt aus der Unwissenheit. Unwissenheit ist in Bezug auf das eigene Denken nicht wissen. Wir alle wollen glücklich sein, aber wir legen Samen, das nennen wir Karma. Jegliche Handlung hinterlässt eine Spur und diese Spur ist wie Samen im Garten, die wir einpflanzen. Wir haben lauter 80% im Alltag Ängste, Gier, Abneigung, Neid, Samen im Garten gepflanzt und warten, dass daraus Medizinpflanzen wächst. Das ist nicht logisch, das wächst nicht. Wie Jesus und Buddha sagt, wenn ich jedem Menschen begegne mit Liebe, Nächstenliebe, das ist Samen. Begegnen heißt denken. Durch Gedanken und Herzen Liebe im Herzen trage und so handle, meinen Beruf als Krankenschwester, Lehrerin oder Taxifahrerin ausübe, das ist alle meine Lebenshandlung wird eine karmisch reine Handlung. Diese reine Handlung ist sehr wesentlich für das Erlangen von Glück im Buddhismus.
Wenn ich es christlich zu übersetzen versuche, aber wir haben ja schon gesagt, Übersetzungen sind immer schwierig. Bei Heidegger ist es, glaube ich, das Wort übersetzen. Also um etwas zu übersetzen, muss ich eigentlich auf die andere Seite versuchen hinzukommen. Aber christlich, das ist heute nicht mehr so populär, da gab es ja mal diese Todsünden, diese Wurzelsünden sozusagen, wo alle anderen Dinge, die nicht gut sind, darauf zurückführbar sind. Und da Neid und Geiz und sowas kommt da auch vor. Ich glaube, da merken wir auch, wie wurzelverwandt wir auch sind.
Ja, wie gesagt, übersetzen kann man nicht, weil man nicht übersetzen kann, gibt es das Wort Sünden, gibt es nicht im Buddhismus. Mhm. Ja? Das kann man nicht übersetzen. Auf solche Ideen sind wir Buddhisten nicht gekommen, wie das Wort Sünde. Ja, wir sind auch ganz normal Menschen, Kühe, Gorilla und so weiter. Niemand hat gerne, wenn man den Tier verletzt oder schlägt oder tötet. Und wenn ich das tue, ist eine negative Handlung. Und diese negative Handlung bezeichnen wir im Fachbegriff negatives Karma. Ja, Karma heißt ja Tat. Und jede Tat hat in der Natur eine Wirkung, zum Beispiel. So, ein Wort Sünde oder so gibt es nicht im Osten.
Was würdest du mir raten oder überhaupt Menschen raten, die merken, zum Beispiel du hast Partnerschaft aufgezählt. Wenn ich merke, ich wäre ohne meinen Partner einfach nicht glücklich, die Welt wäre grau, mein Leben wäre irgendwo vorbei. Wenn ich nun mal so empfinde, was würdest du jemandem raten, der so empfindet?
Jesus sagt, das himmlische Reich ist in dir. Das ist Worte von Jesu. Also ich würde raten, mehr Bibel zu lesen und mehr in die Kirche zu gehen, mehr mit der eigenen spirituellen Kultur auseinandersetzen und dann weiß man, dass das Glück ich in mir suchen muss und nicht das Glück auf anderen verlagert. Ich werde glücklich, wenn ich das. Und dann ist natürlich zu der Partnerschaft eine enorme Erwartung. Und diese Erwartung kann niemanden erfüllen. Das ist ja nicht möglich. Und dann daraus entsteht Ängste. Den Menschen, die man gut findet, zu verlieren etc. Da kommen alle Probleme. So, das heißt, es muss mehr christlich, mehr buddhistisch denken und nach innen schauen. Denn das nennt man den spirituellen Weg.
Christlich gibt es das Wort Anfechtungen. Du bist ein Mönch. Kennst du das auch, dass dich das aber hineinzieht gegen deinen Willen?
Was verstehst du unter Anfechtung?
Anfechtung wäre eben mein Glück zu suchen in etwas, wo ich es nicht finden kann.
Genau. Das wäre Glück zu suchen in einer Partnerschaft. Das wäre Glück zu suchen in einem Beruf. Das ist Glück zu suchen, wenn ich ein großes Haus baue hier, dann bin ich glücklich. Genau. Das ist aber der falsche Weg.
Und hast du es leichter als Mönch, weil gewisse Verlockungen da gar nicht so sehr hineinkommen können in dein Leben? Oder diese Lebensweise ist ein Versuch, ein wohltemperierteres Leben zu führen, wo man nicht so hin und her geht.
Etwas weniger Hoffnung geben nach äußeren Dingen, sondern versuchen, im Inneren selber zu erfahren. Das nennt man Yoga bei uns. Yoga heißt Praxis, jeden Augenblick. Jeden Augenblick im Herzen zu schauen, immer wieder Wertschätzung. Ich freue mich, dass das heute so schön ist. und nicht am Morgen sagen, wie ist morgen das Wetter. Das kümmert sich nicht. Dann, wenn man das schon denkt, hat man schon verloren. Denn es geht um hier und jetzt. Hier und jetzt ist schön. Und die morgige Sorge, das geht sich letztlich im Alltag über alle Themen. Genau. Also ich versuche im Gegenwart zu leben und nicht zu fragen, was morgen kommt.
Lothen, und wer kommt zu dir? Welche Menschen kommen zu dir?
Also hier kommen alle Menschen, alle Mögliche. Ja, alles Mögliche. Jung und alt und alle Mögliche.
In der Schweiz gibt es vielleicht 20.000, vielleicht 37.000 Buddhisten. Das sind die Zahlen, die ich gefunden habe. Die meisten davon sind tibetisch-buddhistisch. Und dann gibt es aber noch Mahayana-Buddhismus, vor allem den Zen. Da bin ich zum Beispiel jemand, der das auch gerne immer wieder mal macht. Ich muss dazu sagen, ich bin keine sehr gute Sitzerin. Ich habe eine Skoliose und es ist für mich eine große Herausforderung zu sitzen. Aber das gefällt mir sehr. Hier im Kloster kommen ja aber nicht nur, nehme ich an, Menschen, die sich selber als Buddhisten verstehen, sondern es kommen einfach auch Suchende, vielleicht auch Säkulare, vielleicht Atheisten. Kannst du mir da ein bisschen was sagen, was du da beobachtest heutzutage, wer da diesen Meditationsweg versucht?
Ja, wie gesagt, ich weiß ja nicht, ob jemand Buddhist ist oder nicht. Buddhismus ist eine innere Haltung und ich kann von außen nicht sagen, wenn es ein Thailänder Mensch oder ein Tibeter Mensch ist, dass der Buddhist ist und wenn ein Schweizer und Österreicher kommt, dass der nicht ein Buddhist ist. Buddhismus ist keine Religion. Wenn ein Buddhist ist, genau das, was ich gesagt habe, wenn in innerer Haltung sagt, ich bin Suche nach mir selbst. Wer bin ich? Und der Buddha sagt, deine wahre Natur ist Buddha. Also jemand, der Suche ist nach der inneren wahren Natur. Wenn jemand auf der Suche ist nach dem Glück und festgestellt hat, das Glück finde ich nicht in einer Partnerschaft, in einem Beruf, in einem schönen Haus, sondern ein Glück ist eine innere Angelegenheit. Buddhist ist für diese innere Angelegenheit, muss ich dafür was machen? Es genügt nicht, wenn ich ständig heute faul, morgen faul, ohne Disziplin herumliege und die Zeit verschwende, keine Zeit haben für das Wesentliche, sondern viele Zeit für alles nicht wesentlich ist. Im Zen sagt man, sei wesentlich. Wenn jemand bestrebt ist, eine innere Haltung zu ändern und diese innere Haltung in der Lehre des Buddha gefunden hat, wie Buddha und die Meister und die Lehrer, wie sie erklären, und dort einen Geschmack entdeckt hat. Aha, wenn ich auf diesen Weg gehe, finde ich das, was ich suche. Dieser Mensch ist ein Buddhist. Und dazu braucht man gewisses Wissen. Texte lesen, Gedanken von Buddha studieren, etc. Buddhist wird ja nicht, indem man irgendwo hingeht und ein paar Wassertropfen auf den Kopf gestreut hat. Weil man wird auch nicht Mathematiker und Chemiker, wenn man nicht mal zwei rechnen kann. Buddhismus ist eine geistige Wissenschaft und keine Religion.
Und was ist der Unterschied jetzt zwischen Wissenschaft und Religion?
Religion im Allgemeinen hat es der Begriff Glauben eine wesentliche, also einfach erklärt, Religion, die meisten Religionen spielen Glauben eine wesentliche Rolle. Und im Buddhismus spielt Glauben keine Rolle.
Zum Beispiel auch Glaube an Geister im Animismus oder Spiritismus.
Spielt keine
Diese
Rolle.
Diese geistige Ebene, spielt die eine Rolle?
Im Buddhismus
wir sprechen jetzt über modernen Buddhismus.
Ja, moderner ja. Buddhismus oder alter Buddhismus. Buddha lehnt Glauben ab. Buddha sagt in achtfachen Pfad, rechte Einsicht. Rechte Einsicht setzt Weisheit voraus, setzt Analyse voraus. Der Buddha sagt selber, bedeutet, sagt der Worte des Erhabenen, wie er Gold prüft und nicht ein gelbes Metall als Gold annimmt und kauft, sondern durch Reiben und Beißen, egal, du prüfst das Metall, gelbe Metall, ob es wirklich Gold ist. Und wenn du mal richtig und deutlich, gründlich geprüft hast, Erst dann nehme es an und glaube es nicht, weil ein heiliger Mann gesagt hat oder in einer heiligen Schrift steht. Und das ist die Aussage, dass wir eine große Prüfung, Analyse voraussetzt und nicht, dass man hier eine Glaube, eine wesentliche Sache ist. Dass der Buddhismus mehr der Wissenschaft ist, sagt der Buddha, sagt, das alles, was ich erklärt habe, sagt er immer, das ist aus meiner Sicht sehr wichtig. Nicht, dass es die Dinge so ist, sondern ich sehe die Dinge so. Das ist sehr wichtig. Und man muss ja von sich aus nur das erklären, was man auch seine Sichtweise auf diesem Weg Erfahrung gesammelt hat, auch im spirituellen Weg.
Gefasst im Westen gibt es ja viele, für die ist heute Buddhismus gar nichts Äußerliches. Das ist verinnerlicht. Es geht bis hin in Kirchen, da gibt es selbstverständlich die Gebetshocker und die Klangschalen und so. Also das ist ganz weit assimiliert, aber je nachdem in welchem Milieu man ist, ist das ganz normal, Yoga zu machen, oder in sehr frommen Kreisen wird das skeptisch gesehen, bis hin abgelehnt. Und jetzt möchte ich dich gern fragen, wenn wir dieses Stichwort Euro-Buddhismus, also so ein assimilierter Buddhismus, wie betrachtest du das, was erlebst du da, wie bewertest du das, was du da siehst?
Wie gesagt, wenn man Buddhismus sagt, ja, der Buddha selber war kein Buddhist. Das ist eine Bezeichnung von anderen Menschen von außen.
Jesus war auch kein Christ.
Buddha war einfach ein Prinz. Genauso ein Prinz wie Prinz Charles oder sowas in England. Und der Buddha wollte kein Prinz werden. Mit 29 Jahren ist er in die Natur, in die Einsamkeit gegangen, hat 6 Jahre meditiert und mit 35 Jahren hat er Nirvana erreicht. Und Nirvana ist ein Zustand, den wir im Inneren erreichen kann, ein Zustand im Geiste, wo kein Leiden vorhanden ist. Und wie er diesen Weg zur Befreiung von jeglicher Leiden erlangt hat, das hat er verkündet in seiner Lehre über die 4 edlen Wahrheiten. Zuerst, was Leiden ist, was die Ursache vom Leiden ist und dass es eine Befreiung gibt, das ist die Nirvana. Und es gibt Wege zur Befreiung. Und diese Wege hat der Buddha in 8-fachen Pfad. Es fängt mit dem Aspekt der Einsicht, Weisheit, rechte Einsicht an. Und er spricht über die Ethik. Das Wichtigste ist rechte Rede, rechte Lebenserwerb. Das geht darum im Alltag, dass wir niemanden verletzen. Und er zeigt dir einen Weg der Meditation, rechte Versenkung, rechte Achtsamkeit. Und diese Aspekte, egal im Westen oder in Asien, wenn die Leute das praktizieren, und man kann ja natürlich nur das praktizieren, was die Leute selber interessieren oder ihre eigene Interpretation geben. Und das kann sein, dass es heute in moderner Zeit sehr viele verschiedene Mischformen gibt, mit anderen spirituellen Traditionen etc., nicht? Und das ist, von Buddhismus ist dagegen gar nicht zu sagen, denn jeder soll seinen Weg finden.
Was wir beobachten, ist ja ein Niedergang zu prophetischer Befreiungsreligionen. Aber es gibt auch einen Niedergang des traditionellen Sangha-Buddhismus, wo die Gemeinschaft ganz wichtig ist, und stattdessen einen Aufstieg von so individualistischen, spirituellen und säkularen Formen. Buddhismus 2.0 ist so das Stichwort. Da gibt es Autoren wie Stephen Batchelor, ein Schotte, die praktisch die Werte übernehmen, die Ethik, alles Religiöse nicht brauchen. Und mich würde interessieren, du als in traditionell ausgebildeter Mönch, der ja auch immer wieder in Indien auch ist und dich da fortbildest in traditionellen Klöstern. Wie beurteilst du dieses Buddhismus 2.0, also diesen säkularen Buddhismus?
Die Lehre des Buddha, der Buddha sagt selber, Kangsa Chik Changjawa Jo. Chik heißt Individuum. Seine Lehre ist so, dass er so Leute verkündet hat, dass ein einzelnes Individuum zur Erleuchtung führende Weg heißt es. Einzelne Individuum heißt, jedes Individuum ist anders. Jedes Individuum ist anders geprägt, anders aufgewachsen, anders erzogen. So, das heißt, die grundlegenden Dinge, die habe ich jetzt schon erklärt, ich will das nicht nochmal aufzählen, das wird zu viel. Wenn man diese Gedanken teilt, vier edlen Wahrheiten, achtfachen Pfad, plausibel sieht und in meinem Leben etwas nützt und gut ist. Denn jedes einzelne Wort des Erhabenen Buddha ist wie Medizin zur Heilung von emotionalen Krankheiten und Disharmonien. Und da man kann natürlich von dort die Medikamente in den Apotheke gehen und das kaufen, was man selber möchte. Das ist hier. Aber in Tibet oder tibetischen Kinder oder Jugendliche würde ich natürlich einen anderen Buddhismus lehren, weil der tibetische Buddhismus historisch, kulturell mit der Landschaft, mit den Traditionen verbunden ist. Aber das muss der westliche Mensch nicht. Der westliche Mensch muss gänzlich das asiatische Zeug weglassen. Der westliche Mensch hat die Chance, die reine Lehre des Erhabenen zu lernen, auf diesen Weg zu gehen. Und diese ganze chinesische, japanische, tibetische Folklore, das ist nicht nötig. Das haben die Meister nur eingebaut, damit die Leute in China oder Japan und Tibet auch einen Zugang zum Buddhismus finden. Und der Zugang im Westen ist anders als in Asien.
Es gibt ja auch die Untersuchung jetzt dieses Global Buddhism, der ja sehr erfolgreich ist, der weltweit anschlussfähig ist, der aber auch sehr stark vermarktet wird. Mindfulness ist so ein Stichwort. Und wo man zumindest denken könnte, es ist so kompatibel mit einem gewissen, ja gerade westlichen, kapitalistischen Denken, so eine Wohlstandsreligion, kompatibel zu so einem amerikanisch-protestantischen Unternehmergeist. Vielleicht sogar zu einer Neoliberalismus-Theologie, wo dann ich meine Meditation mache, gar nicht um aus dem Kreis der Wiedergeburten auszusteigen, also um erlöst zu werden, sondern um besser zu funktionieren im System hier. Was sagst du zu solchen Formen eines sehr erfolgreichen Modells, aber was dann doch sehr weit weg ist von so einem Sangha-Buddhismus, von so einem die Gemeinschaft stärkenden und die Gemeinschaft ins Zentrum stellenden Buddhismus.
Genau,
oder siehst du das Problem?
Ja, genau. Was verstehst du unter Sangha?
Erklärst du mir.
Die Wörter muss richtig verwendet werden, auch für die Zuhörer. Sonst reden wir über eine Sache, die man dann nachher gar nicht weiß, worüber wir eigentlich reden, nicht wahr? Sangha ist ein Begriff im Buddhismus, wenn vier vollordinierte Mönche zusammen sind. Ob die unter einem Baum versammelt sind oder in einem Kloster, unter einem Mauern, die nennt man Sangha. Und der Sangha ist ein wichtiger Begriff, weil wir Buddhisten die drei wichtigsten, man nimmt der Buddhist Zuflucht zu Buddha, Dharma und Sangha. Buddha, so der Buddha, historische Buddha, Dharma, seine Lehre, und Sangha ist die Gemeinschaft der Versammlung der Mönche. Das ist Sangha. Denn manchmal in der Übersetzungsfehler im Westen ist, das machen auch einige buddhistischen Zentren so nennen, die nennen sich auch Laiengruppe Sangha. Das ist falsch. Man darf nicht Laiengruppe Sangha nennen. Sangha ist nur, wenn vollordinierte Mönche, mindestens eine Gruppe, drei ist kein Sangha, vier vollordinierte Mönche zusammenleben, das ist eine Gemeinschaft, das nennt man Sangha. So, weil man in der westlichen Denken dieses monastische Art des Lebens kaum möglich ist, dann bilden sich denn natürlich Laiengruppen, verschiedene Formen von Laiengruppen. Und die hat sich dann aus dem kulturellen Kontext gegeben. Aber ich habe leider zu diesen Menschen kaum Kontakt. Da kann ich etwas wenig sagen.
Ja. Siehst du da auch Probleme der Verzerrung oder der Missverständnisse sogar?
Nein, ich versuche nur den Begriff Sangha zu erklären, was das bedeutet. Nicht wahr? Damit die Leute überlegen, etwas bezeichnen, was es nicht ist. Ja, Laiengruppe sind kein Sangha.
Ja, aber das lässt sich ja übertragen auch auf Formen des Buddhismus, des westlichen Buddhismus auch, des White Buddhism. Das würde ich dich gern fragen, ob du da auch manche Entwicklungen mit Sorge siehst.
Ja, ich sehe in Sorge, wenn westliche Lehrer die vier edle Wahrheiten falsch verkündet, wenn westliche Lehrer die achtfachen Pfad falsch erklärt. Weil Buddhismus ist eine Wissenschaft, wie Physik, Medizin, es muss genau erklärt werden. Das ist in der Lehre des Buddha, man muss genau mit Sorge betrachten.
Kannst du da noch ein Beispiel nennen, wo es besonders
ist? Nein, die sehe ich nicht. Die meisten westlichen Lehrer sind gebildet. Die lesen viele Bücher, die schreiben heutzutage über Buddhismus bessere Bücher als wir Tibeter. Das heißt, die sind sehr gebildete Lehrer und wenn ich dort einen Satz sage oder sehe, dass die dann anders erklären, das bereitet mir eben Sorgen. Aber so habe ich bisher in den westlichen buddhistischen Büchern kaum solche gravierende Fehler gesehen, in der Verkündung der Lehre.
Würdest du da zu dieser Strömung, die sich säkularer Buddhismus, was ja auch ein bisschen fragwürdiger Begriff ist, weil Säkularisierung ist ja stark ein christlicher Begriff, aber würdest du sagen, ja, da gehst du mit, das ist eine zeitgemäße Interpretation und eine zeitgemäße Lektüre der urbuddhistischen Lehre und Schriften?
Ich kenne das gar nicht. Ich kenne diese Begriffe nicht, ich kenne auch diese Leute nicht, die du jetzt da erwähnst. Nein, also solche Leute kommen nicht zu mir.
Luden, du hast gesagt, ich darf dich alles fragen vorhin. Und mich würde noch sehr interessieren, wie es dir geht, wenn du so Buddha-Figuren so als Deko siehst. Das kann man hier viel sehen, im Baumarkt kann man das sehen oder in irgendeinem Café. Bei meinem Nachbar ist auch ein Steinbuddha im Garten. Da wächst der Farn hoch, drüber ist so eine schöne... So eine Birke und da ist, der ist Deko, der ist einfach Deko. Wie geht es dir damit, wenn du das siehst?
Also die Buddha-Statue ist letztlich eine westliche Erfindung. Ja. An sich die Buddha-Statue, die du sagst, im Garten steht, in einem Geschäft steht, ist eine westliche Erfindung. Und das ist keine östliche Erfindung, sondern das ist eine hellenistische Kunst, die bei dem Alexander der Große bis nach Indien gezogen ist und mit ihm vielen Griechen. Und die haben zum ersten Mal Buddhismus kennengelernt. Die Griechen haben über vier Städte in Pakistan, Afghanistan gegründet, europäische, griechische Städte. Die haben zum ersten Mal Buddhas Lehre kennengelernt und die haben den Buddha nach dem Vorbild des Apollo, den ersten buddhistischen Statue, überhaupt gemacht. In damals vor dieser Zeit, diese nennt man Gandhara-Stil oder Indo-Greek-Stil, vorher gab gar keine Buddha-Statue. Man hat an Buddha erinnert anhand von Fußabdruck von Buddha oder einen Lotus oder einen Sitz, wo Buddha, wenn man heute zu Erleuchtungsort von Buddha geht, dort sieht man nur einen Sitz, Meditationssitz von Buddha. Daran wird erinnert. Also, was ich sagen möchte, ist, diese ganze Statue-Sachen, es ist eine westliche Art, etwas darzustellen, eine griechische, hellenistische Kunst. Und wenn die dann heute im IKEA stehen, ich habe da keine besondere, aber ich sage Leute, nur wenn man eine Buddha-Statue ist, weil der Buddha-Statue symbolisiert die innere Göttlichkeit, die innere Göttlichkeit, was Reines in uns. Und das ist ein Vorbild und das ist etwas Höheres, etwas Wertvolles. Und darum sollte man etwas auf einen höheren Tisch stellen und nicht ganz niedrig oder bei den, wo man die Schuhe hinstellt oder im Garten. Wenn man das tut, dann ist es, man zerstört selber im Inneren etwas, die Wertschätzung. Wenn ich in eine
also
christliche.
Im Garten würdest du sagen, passt es nicht?
Im Garten, je nachdem, wie das hingestellt ist. Ja. Wenn es auf einer Sockel hat oder so. Das ist genau das. Wenn ich in eine christliche Kirche gehe, ich ziehe doch meinen Hut ab. Und ich zeige doch Respekt vor Jesus. Ich gehe da nicht wie eine Wanderschuhe und Hut da und rede laut und so weiter. Das ist eine Wertschätzung. Die sollte man als, egal welche Religion, sollte man die Wertschätzung zu der inneren menschlichen, humanen Wert, die Wert, was in uns etwas Höheres trägt, das ist sehr wesentlich. So, deswegen, die grobe Sachen sind so, wenn man sowas gekauft hat, eine Buddha-Statue eben an der richtigen Stelle hinstellt. Ja, das ist wichtig.
Bei meinem Nachbar, glaube ich, der ist zwar nicht spirituell interessiert, aber er hat in Hongkong gelebt und manchmal sehe ich ihn im Garten, wie er so seine Katze streichelt und dann denke ich, irgendwie diese innere Ruhe von dieser Statue, die passt schon auch zu diesem Menschen. Ich wollte dich noch eines fragen. Tina Turner, das ist eine Popsängerin, mit der du bekannt warst und hat die auch bei euch meditiert?
Es sind einfach nur eine gemeinsame Freundin von Tina Turner, ist auch eine Freundin von mir. Und ab und zu, wir haben auch bei den Anlässen dort gesehen. Ja. Genau.
Ich möchte dich noch eines fragen zur Klärung. Vor einem Jahr gab es diesen Zungenkuss von Dalai Lama. Da sind viele erschrocken und ich würde gerne von dir hören, wie du das deutest.
Ja, das ist, wie soll ich sagen, ich glaube, das sind auch die verschiedene kulturelle Kontexte, die zusammenkommen. Und das war sicher für auch viele westliche Menschen oder Kultur, kann das nicht so richtig verstehen. Also für uns war das eben so eine Art Witz von Dalai Lama oder dass er da ist, hat für mich keine, für die Tibeter haben wir da keine Hintergedanke gemacht, was das ist. Ja.
Abschließend möchte ich dich gerne noch fragen, es wird öfter so, sehr oft sogar kontrastiert, die Spiritualität Asiens und der Materialismus des Westens. Ist das ein Bild, das du auch verwendest, das für dich irgendwie plausibel ist? Oder sagst du, das ist ein schiefes Bild, das stimmt eigentlich nicht?
Nein, die östlichen Menschen sind noch materialistischer als der Westen. Nimm die Chinesen an, ja, die sind sehr materialistisch. Und China ist eine der wichtigsten Land neben Indien. Na, Indien ist ursprünglich buddhistisch, aber China ist es größte Bevölkerung der buddhistischen Leute in China leben heute. Genau, die sind genauso oder noch mehr materialistisch als der Westen, die Chinesen.
Es gibt ja eine lange Tradition der Verklärung auch des Ostens. Ex Oriente Lux heißt ja, aus dem Orient kommt das Licht. Das heißt zunächst mal, die Sonne geht im Osten auf. Mhm. Es hieß dann auch, Jesus kam aus dem Osten. Mhm. Und dann in der Romantik und in der Klassik, in dieser Epoche, dann hat man gesagt, das ist die Wiege der Kultur, der Osten. Und erst später kam dann so die Vorstellung, die heute ziemlich verbreitet ist, der Osten, das ist Spiritualität pur und der Westen ist Materialismus. Aber das ist ein Missverständnis oder auch eine Projektion gewesen, weil im 19. Jahrhundert gab es wie so eine Selbstkritik im Westen, als die eigene Kultur als materialistisch zu bezeichnen und das Östliche als Gegenmodell zu zeichnen. Und da gab es wohl so etwas wie eine Übernahme auch im Osten, nämlich zu sagen, ja, wir sind die Spirituellen. Der Swami Vivekananda hat das zum Beispiel für sich übernommen. Da haben wir so interessantes Bing-Bong Ost-West. Und wir haben heute versucht, wie so eine Bestandsaufnahme zu machen. Und alles entwickelt sich ständig weiter. Also es wird sehr spannend zu sehen, wie es weitergeht. Was denkst du, in welche Richtung weisen die Entwicklungen?
Also mit dem Materialismus, das habe ich jetzt auf China bezogen. Die Tibeter sind natürlich viel, viel, viel weniger materialistisch als die Chinesen. Das ist klar, das sehen die Chinesen auch. Und die Inder sind viel, viel weniger materialistisch als die Chinesen. Also Osten ist natürlich an viele Länder. Da musst du mir sagen, welches Land du meinst. Nicht, wenn du Indien meinst, Himalaya meinst, die Kultur, Yoga, Meditation, die wir im Westen kennenlernen, das sind Länder, die nicht materialistisch sind, sondern die ganze Zivilisation, Entwicklung in Indien, Himalaya, Tibet. Das ist sehr, wie gesagt, nach innen bezogene Kultur und darum, es gibt ein wunderbares Land in Himalaya, zum Beispiel Bhutan, und dort sagt auch, dass der Staat sein Bruttosozialprodukt mehr auf das Glück der Menschen zielt und nicht irgendwelche äußeren Dinge. Ja.
Und was man sicher sagen wird können, ist, dass heute wichtige buddhistische Zentren eben auch außerhalb Asiens, wie zum Beispiel hier bei euch in Rikon sind.
Genau.
Lothen Dahwatsang, vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Danke fürs Kommen, ja.
Danke, dass ich kommen durfte.